Geben, Ressourcen teilen. Das ist heute das Thema. Vor einer Woche, Sonntagabend, Tagesmeldung in allen Fernsehstationen. Unser Bundespräsident Steinmeier sagt mal wieder was. Er hat lange nichts gesagt, jetzt hat er wieder was gesagt. Und er hat Folgendes gesagt: Einmal im Leben etwas für andere tun. Das ist mir irgendwie so in die Augen gestochen, dieses Zitat von ihm. Einmal im Leben etwas für andere tun. Und ihr kennt vielleicht auch die Diskussion, die letzte Woche dann war. Er schlägt hier vor, eine Pflichtzeit einzuführen, so ähnlich wie vielleicht ein FSJ oder ein Bufdi. Ein Jahr, das eingesetzt wird für andere. Einmal im Leben was anderes tun. Und wenn er das Wort sagt, wenigstens, so heißt ja der Titel, wenigstens einmal im Leben was anderes tun, dann unterstellt er sagt es ja nicht ganz so, aber er unterstellt sozusagen, sonst macht ihr es ja nicht. Also wenigstens einmal im Leben sollte man es ja tun. In Klammern, weil wir es sonst nicht so arg tun. Es erinnert mich ein bisschen an das Motto der Pfadfinder früher. Da hieß es immer, wenigstens eine gute Tat am Tag. Ich weiß nicht, ob das heute noch gilt, bei Royal Rangers wahrscheinlich nicht, aber früher war das so der Titel, so eine gute Tat am Tag. Und wenn man dann aufgestanden ist im Bus und hat jemanden sitzen lassen, dem das vielleicht schwer gefallen wäre zu stehen, dann hat man seine gute Tat getan und dann konnte man wieder weitergehen, weil die eine gute Tat war ja getan. Also wenigstens einmal im Leben, sagt Steinmeier. Und die Pfadfinder haben gesagt, ja, wenigstens einmal am Tag soll schon eine gute Tat dabei sein. Wir möchten heute davon sprechen, dass es nicht darum geht, wenigstens einmal im Leben, so ein kleines bisschen, wenn schon nicht immer, aber doch ein bisschen, auch nicht eine gute Tat, sondern wir möchten heute davon sprechen, dass das eine Lebenshaltung, eine Einstellung sein kann in unserem Leben als Christen, nämlich Ressourcen zu teilen, zu geben. Ich habe bewusst nicht nur das Wort geben benutzt, weil geben sehr schnell nur an Geld erinnert. Und es geht ja heute nicht nur um Geld, da möchte ich gleich von vornherein das Missverständnis ausräumen. Wenn wir von Geben, von Teilen reden, reden wir schon auch, aber nicht nur von Geld. Das klassische Spenden natürlich ist ein Teil von diesem Teilen. Und Markus hat uns gerade ja auch schon den Text vorgelesen im Korintherbrief, wo es tatsächlich um die Unterstützung ganz konkret mit Geld und Dingen ging, aber es geht weiter darüber hinaus. Es kann unsere Zeit sein, manchmal fast noch kostbarer wie Geld. Es kann sein, dass jemand seine Kraft jemand anderem schenkt, etwas für jemand anders tut, die Kreativität für andere einzusetzen. Viele Facetten, und wir werden einige Facetten heute in diesem Gottesdienst auch kennenlernen. Es geht also heute darum, zu geben von dem, was ich habe. Vielleicht auch ein bisschen unangenehmes Thema. Ich habe vor 2 Wochen unserer Tochter geholfen, einer Freundin zu helfen beim Umzug in Bonn. Und sie ist eingezogen in eine richtige Villa, direkt angrenzend an dieses frühere Regierungsviertel. Tolle, hohe Räume, also richtig tolles Haus. Und wir haben dann davon gesprochen, wie kann ein Student sich das leisten, was ist hier passiert? Und dann sagte die Besitzerin ganz einfach, wem viel gegeben ist, der soll auch viel geben. Und damit war für sie klar, sie gibt das günstig für die Studenten. Ressourcen teilen. Ressourcen teilen. Interessant finde ich, dass das auch ein bisschen so was Ansteckendes hat. Wir hatten ja zu Beginn des Ukraine-Krieges 6 Leute bei uns im Haus in verschiedenen Zeiten und es hat sich dann relativ schnell im Dorf rumgesprochen. Und eine befreundete Familie hat dann eine Wohnung zur Verfügung gestellt für den halben Preis der normalen Miete. Und vorgestern hat es an der Türe geklingelt, jemand kam mit ganzen Kisten voll Sachen und hat gesagt, ich habe von dieser Familie gehört, dass ihr da was tut, ich möchte auch was tun. Und übrigens, ich sage das allen meinen Bekannten, weil ich finde das so toll. Also dieses Geben ist wie so ein bisschen wie so ein Schneeballeffekt, der auch ansteckt und weitergeht. Ich möchte heute Morgen 4 Aspekte ansprechen. Der erste Aspekt heißt, wenn wir von Teilen reden, von Geben, dann reden wir auch davon, dass ein Segen zurückkommt. Markus hat uns vorher gefragt, glaubst du das eigentlich? Und ich habe so im Hintergrund gehört, manche sagen, ja, ich glaube das. Wir möchten davon sprechen, dass Geben zum Segen werden kann. Wir möchten auch von dem Anspruch sprechen, den die Bibel hat, an uns als Menschen zu geben, zu teilen. Wir möchten davon sprechen, dass das nicht gedacht ist als Show, so zum Glänzen, und dass es das ist, was letzten Endes häufig am Schluss eines Lebens übrig bleibt, die Spuren, die bleiben. Bei den ersten beiden Aspekten mit dem Zuspruch und dem Anspruch, da merke ich immer wieder, dass wir ziemlich selektiv hören. Manche lieben so diesen Anspruch. Ah, endlich sagt man einer, was man zunahm. So ein bisschen so Ansporn und so. Oh, und wir hören genau das und dann sagen wir, ja, endlich hat es mal wieder einer gesagt. Andere lieben eher den Zuspruch. Ah, das mit dem harten Anspruch, das ist nicht so gut. Und sie hören dann bewusst diese Facette, auch des Themas von heute, von Geben. Es ist beides. Es ist Zuspruch und Anspruch. Und ich möchte euch mal bitten, heute Morgen vielleicht bewusst das andere zu hören, das eurem Naturell vielleicht nicht so liegt, und bewusst diesen blinden Fleck heute auch einmal zuzulassen und darüber nachzudenken. Die Bibel spricht von beiden, wir werden beides sehen. Und ich beginne bewusst mit dem Zuspruch, der Verheißung von Segen, den Markus ja schon angesprochen hat. Die Aufforderung in der Bibel, von dem, was wir haben, zu geben. Manchmal ist vom Überfluss die Rede, aber das ist gar nicht so sehr das Thema, dass es zu viel ist, sondern einfach geben von dem, was wir haben. Etwas abzugeben, das hat so einen Touch von unangenehm. Irgendwie von lästig, warum würde ich das eigentlich tun? Ich könnte es doch selber auch gebrauchen. Manchmal fast so ein bisschen wie so ein Zwang. Oh, das muss ich ja noch geben. Da steht da hinten eine Kasse, jetzt muss ich da auch noch was reinschmeißen. Also so ein bisschen was man eigentlich nicht gerne tut, sich vielleicht verpflichtet fühlt und dann irgendwie so gibt. Zwei Dinge macht die Bibel ganz, ganz klar. Und wir werden einige Texte dazu auch lesen. Geben ist nie ein Zwang. Es geht nicht darum, etwas tun zu müssen. Geben zu müssen. Ah, jetzt muss ich halt noch, dass die zufrieden sind. Sondern es geht darum, und auch das hat uns Markus schon vorgelesen, freudig zu geben. Und es ist auch ganz klar, wenn wir vom Geben reden, und da unterscheiden wir uns übrigens von manchen Weltreligionen, zum Beispiel im Islam, dass Geben nicht dazu da ist, irgendwie etwas zu erreichen. Und oh, jetzt habe ich gegeben, jetzt habe ich wieder einen Punkt mehr und irgendwann habe ich genügend Punkte. Geben ist eine Lebenshaltung, die nichts damit zu tun hat, bei Gott irgendwie Segen einzukaufen. So, jetzt gebe ich und dann muss ja irgendwas für mich zurückkommen, sondern es geht um eine Haltung des Teilens. Wir sind jetzt also beim Zuspruch, bei der Verheißung, wer gibt, empfängt. Und ich lese euch ein paar Texte vor, die ihr vielleicht sogar kennt. Und wir möchten die einfach mal für sich selber sprechen. Da brauche ich nicht mal mehr sehr viel dazu sagen. Das erste ist 2. Korinther 9, die Verse 6, 7 und dann 11. Denkt daran, sagt Paulus hier, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Das Gegenteil gilt auch. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Ihr habt längst verstanden, dass säen bedeutet teilen. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann, jetzt kommt wieder dieser fröhliche Geber, soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerspruch oder Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Vers 11, er wird auch in jeder Hinsicht so reich beschenkt, also derjenige, der gibt, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn dann eure Spende, wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die es empfangen, Gott danken. Ich finde es schön, in diesem Vers 7 so ganz entspannt, jeder soll entscheiden, wie viel er gibt. Es gibt ja nicht den Zwang. Es gibt nicht dieses, es muss ich halt gegen meinen Willen. Aber genauso wie diese Freiwilligkeit ist in diesem, ihr könnt entscheiden, wie viel ihr bereit seid zu geben, genauso ist diese Verheißung direkt mit verknüpft im Vers davor. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Wir kommen am Schluss noch zu dem, was wirklich bleibt in unserem Leben. Was am Ende wirklich bleibt. Und wir werden darauf zurückkommen. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Wir sind jetzt also bei diesem Zuspruch. Es ist ein Segen Gottes verheißen, wenn wir bereit sind zu teilen. Und wieder, schaltet euer Gehirn nicht nur auf Geld. Wir reden genauso von Zeit, von Kreativität, von Aufmerksamkeit, von einer Zeit am Telefon, eine WhatsApp, ein Kontakt, den wir aufrechterhalten. Vielleicht, wenn wir falsch wählen, Claudia, trotzdem sich die Zeit zu nehmen. Teilen. Teilen hat diese Verheißung des Segens. Einige Verse aus den Sprüchen. Sprüche 11, Vers 24. Manche sind freigebig und werden dabei immer reicher. Andere sind geizig und werden arm dabei. Spannend. Sag nicht ich, sag Gottes Wort. Vers 25. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Spannende Aussagen zum Teilen. Der Segen ist verheißen. Oder Sprüche 17, Vers 8, ist ein ganz netter Vers. Ein Geschenk ist ein Zauberstein, so etwas ganz Besonderes dem, der gibt. Wohin er sich kehrt, hat er Erfolg. Wieder, wenn es ein Sprichwort wäre, würde ich sagen, was schreibt er da hin? Das ist Gottes Wort. Manche sind freigebig und werden immer reicher, andere sind geizig und werden arm dabei. Jesus selber spricht in Lukas 6, Vers 38 davon, auch aus dem Neuen Testament und aus dem Mund von Jesus. Jesus sagt, gebt, und es ist nicht nur, gebt, ja, müssen wir geben, gebt und es wird euch gegeben. Genau der gleiche Gedanke, den wir schon bei den Sprüchen gesehen haben. Gebt, sagt Jesus, und es wird euch gegeben. Und jetzt beschreibt er das, und das ist so richtig bildlich. Ein volles Maß wird man in euren Schoß schütten, ein reichliches Maß bis zum Rand gefüllt und dann sogar noch darüber hinaus, dass es so richtig überfließt. Und dann kommt er wieder zurück zu dem Gedanken, denn mit dem Maß, das ihr verwendet beim Teilen, wird auch dieses Maß wird auch bei euch verwendet werden. Es ist spannend. Das Maß, das wir ansetzen, wird auch an uns angesetzt. Und wir sind beim Zuspruch jetzt im Moment und ich finde das wie so eine Art Angebot. Ich kann das, was ich habe, ob es jetzt weniger ist oder mehr ist, ich kann das festhalten. Und dann sagt uns die Bibel, dann wird es nicht mehr. Oder ich kann meine Hände öffnen und geben. Und dann sagt die Bibel, es wird zum Segen. Nochmal diesen Satz aus den Sprüchen. Manche sind freigebig und werden immer reicher. Geben und Gott vermehrt. Und andere halten fest und sind geizig und werden dabei immer ärmer. Wir werden heute einige Beispiele hören. Das erste ist von Carsten. Kannst du mal nach vorne kommen? Carsten kennt beides, das Teilen und das andere mit dir teilen. Du kannst das rote Mikrofon nehmen, vielleicht kann man es einschalten. Carsten, du hast erlebt, dass du viel in die Gemeinde gegeben hast. Wie war das für dich, das Geben?
Eigentlich erfüllend war das für mich, sogar so erfüllend, dass ich meine Jungs dazu anleiten wollte, immer in andere Menschen zu investieren. Das war eigentlich so der Wunsch, dass ich sie so erziehe, dass sie in andere Menschen investieren.
Und nun in der letzten Zeit hast du gerade auch wie so die Gegenseite erlebt. das Menschen mit euch teilen in eurer schwierigen Situation. Vielleicht kannst du ein, zwei Beispiele mal nennen, wie ihr das erlebt. Genau wie wir es gerade gelesen haben, ihr habt gegeben und jetzt bist du auf der auch zum Teil Empfängerseite des Teilens mit euch.
Hätte ich eigentlich nie geglaubt, dass ich mal auf der Empfängerseite stehen werde, aber ich habe es an so Dingen bemerkt. Ihr würdet jetzt sagen, ha, lächerlich, Kleinigkeiten, aber ich gehe abends mit den Jungs noch in den Supermarkt und sage, komm, sagt, was ihr wollt, wir kaufen das und das ein und dann haben wir die Maultaschen vergessen. Dann sind wir heimgekommen und dann am nächsten Tag kriege ich eine Nachricht von der Nachbarin am Ende der Straße, die sagt, ich habe gerade Maultaschen gemacht, braucht ihr welche? Kleinigkeit, am Dienstag kommen wir in den Gebetskreis, Sunny hat uns ein Brot mitgebracht, obwohl sie gar nicht wusste, dass bei uns das Brot ausgegangen ist. Kleinigkeit, ja, würdet ihr vielleicht sagen, ha, aber viel, viel Größeres hat bei mir auch natürlich noch bewirkt, dass jeden Tag Menschen anrufen und fragen, können sie mit mir beten? Ihr glaubt kaum, was das ausmacht. Ihr glaubt nicht, was das ausmacht.
Ja. Herzlichen Dank, Carsten. Wir werden noch von weiteren von euch hören, den Segen vom Geben und aber auch den Segen des Nehmens. Viele von euch könnten jetzt Beispiele nennen und vielleicht fallen euch beim Zuhören auch der einzelnen anderen Beispiele, die wir noch hören werden, noch ein. Vielleicht habt ihr nachher nach dem Gottesdienst noch die Chance oder nach der Predigt noch die Chance, das uns auch noch mitzuteilen. Das wird uns dann Markus sagen. Ihr habt so weiße Zettel auf dem Platz gefunden, da steht gar nichts drauf. Und da könnt ihr vielleicht jetzt beginnen, etwas drauf zu schreiben. Die Frage, die wir jetzt haben bei dem ersten Punkt dieses Zuspruchs, der Verheißung des Segens, ist, wo hast du vielleicht etwas weggegeben, etwas geteilt, etwas von dir gegeben und du hast diesen Segen tatsächlich erlebt? Markus hat uns vorher gefragt, glaubt ihr, dass das ist? Und ich habe gesagt, ja. Dann nennt jetzt mal ein Beispiel. Also wo war das gewesen? Schreibt es euch einfach auf. Vielleicht habt ihr nachher die Zeit, uns das mitzuteilen, vielleicht auch nicht, aber für euch selber auch ganz, ganz wichtig, einmal nochmal zu überlegen, ich habe geteilt und es wurde zum Segen für mich. Vielleicht auch in ganz anderer Form, wie das, was ich gegeben habe. Als nächstes möchte ich Marianne, wo sitzt sie? Bitten, wenn sie die Kugelschreiber verteilt hat, nach vorne zu kommen. Marianne, du warst noch gar nicht so lange in der Gemeinde und hast von der Situation vom Carsten gehört und bist einkaufen gegangen. Warum?
Ich wusste von der Situation gar nichts. Ich hatte in der Corona-Warn-App eine rote Kachel, Simeon auch. Ich habe dann kurz kombiniert und wusste, es kann nur jemand mit Nachnamen Hildenbrand sein, weil wegen Rangern und so weiter. Und habe dann nur mal probiert, Carsten angeschrieben, du Carsten, seid ihr zufällig krank, braucht ihr was eingekauft? Und die Antwort kam dann entsprechend. Von mehr von Situationen wusste ich gar nicht. Das war für mich einfach klar, es ist sehr wahrscheinlich jemand aus der Gemeinde, Corona ist sowieso Mist und jetzt vor Weihnachten, wenn alle wie die Irren einkaufen rennen, ich frage einfach, ob wer Hilfe braucht, weil es ist Gemeinde.
Vielen Dank. Ich habe einfach gefragt, ob jemand Hilfe braucht, weil es ist Gemeinde. Damit trifft Marianne voll den Nagel auf den Kopf. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Thema. Dieses Geben und Teilen, das ist genau wie Marianne sagt, das ist Gemeinde. Das ist Familie. Dass es für sie wie natürlich war, oh Corona, die Person kann da nicht einkaufen gehen, ich tue das für die Person. Teilen ist Gemeinde. Und das kommen wir zu dem Anspruch des Gebens. Teilen von dem, was wir haben, ist Teil von Gemeinschaft. Ist Teil von dieser Familie, die wir sind als Gemeinde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist vielleicht auch etwas, was dem Zeitgeist und dem, wie wir so gewohnt sind in der Zeit, wie so ein bisschen entgegenläuft. Wir sind es doch gewohnt, für uns selber zu sorgen. Ich muss doch gucken, dass ich nicht zu kurz komme. Ich muss doch schauen, dass das, was mir gehört, auch bei mir bleibt und vielleicht noch ein bisschen mehr wird. Meine Zeit gehört mir, mein Körper gehört mir, das ist doch meins. Ich kann doch mit den Abenden tun, was ich möchte. Ich möchte mit dem Wochenende tun, was ich möchte. Ich bin doch selbstbestimmt. Warum würde ich da noch an andere denken? Warum würde ich abgeben? Und hier, und jetzt sind wir beim Anspruch der Bibel, setzt die Bibel wie ein Kontrapunkt, wie ein Gegenpunkt. Und sie sagt, nicht wie Steinmeier sagt, einmal im Leben wenigstens, oder wie die Pfadfinder so, einmal am Tag wenigstens, sondern die Bibel sagt, es sollte eine Haltung, eine Einstellung werden des Teilens miteinander. Es stimmt, es ist deine Verantwortung. Wir haben ja vorher den Text auch von Paulus gelesen, der sagt, jeder kann geben, so viel er möchte. Es ist eine Freiwilligkeit, aber diese Freiwilligkeit steht vor dem Hintergrund von Gottes Anspruch. Ich möchte euch einen Text zitieren aus dem Wort, aus dem Mund von Jesus. Ich habe diesen Text unserem Alexander geschickt, als er vor einigen Monaten in seiner Studentenwohnung das Schlafzimmer geräumt hat, es einer ukrainischen Familie gegeben hat und ins Wohnzimmer gezogen ist. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird, Jesus spricht kurz vor Ende seines Dienstes, und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden sich versammeln, und er wird die Menschen des Beginns in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen trennt. Also zwei Gruppen haben wir hier vor uns. Dann wird der König, und jetzt wird es richtig spannend, den einen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn, jetzt kommt die Begründung, denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich hatte keine Maultaschen und ihr habt mir Maultaschen gebracht. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich kam aus der Ukraine und hatte nirgendwo zu wohnen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank, hatte Corona und ihr habt euch um mich gekümmert, seid einkaufen gegangen. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen, zu essen gegeben, durstig gesehen, dir zu trinken zu geben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen, um dich aufzunehmen? Oder wann haben wir dich gesehen, dass du nichts zu anzuziehen hättest und haben dir Kleider gegeben? Wann waren wir krank oder im Gefängnis und du hast uns besucht? Darauf ist immer noch Jesus, der spricht. Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Ich finde diesen Text der Hammer. Zwei Gruppen, links und rechts. Und zu der Gruppe auf der einen Seite sagt Jesus nicht, ihr seid besonders gesegnet, weil ihr habt eine so super Worship-Band gehabt. Ich glaube, die beste von Ludwigsburg. Das war toll. Das seid ihr. Er sagt nicht, und ihr hattet die tollsten Prediger. Boah, da sind die Leute geströmt, weil das war richtig vollmächtig. Sagt Jesus nicht. Jesus sagt, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Ich war fremd, obdachlos vielleicht, und ihr habt euch um mich gekümmert. Und was dabei so deutlich zum Ausdruck kommt in diesem Text ist, dieses Geben hat nicht die Erwartung, sofort wieder etwas zurückzubekommen. Die Verheißung, von der wir vorher gesprochen haben, ist nicht wie so, ich schmeiß was rein und unten kriege ich was wahrscheinlich noch Größeres wieder unten raus. Denn wer hungrig ist, der kann dir nichts zu essen geben. Wer selber keine Kleider hat, kann dir keine Kleider geben. Wer im Gefängnis sitzt, den kannst du besuchen, aber er kann dich nicht besuchen. Das heißt, in diesem Text wird sehr deutlich, dieses Geben, dieses Teilen ist nicht angelegt auf, ich kriege zurück und zwar mehr. Es ist angelegt auf Segen, ja, das verspricht Gott. aber es ist angelegt auf das, das ich gebe. Michael hat so etwas Ähnliches erlebt im Sozialamt. Vielleicht kannst du auch nach vorne kommen und uns erzählen, wie du gegeben hast, ohne die Erwartung zu haben, etwas zurückzubekommen. Vielleicht ein bisschen weiter rüber. Ein bisschen mehr zu mir, dass du in die Kamera gucken kannst.
Okay, hallo Kamera. Ja, ich habe zu diesem Thema, du hast mich ja angesprochen oder uns alle, ein Zitat vom Herrn Brettschneider gehört. Ich habe dann nochmal gegoogelt, wer das ist, habe nicht mehr gefunden. Ich muss es aber lesen können, ja. Das Zitat ging: Schenke uns Gott die Freiheit, einander zu unterstützen und zu helfen, ohne danach Gegenleistungen einzufordern. Und er sagt weiter: Stecke uns mit deiner Großzügigkeit an. Und er sagt weiter: Schenke uns die Freude, den anderen einen Vorteil zu gewähren und auf den eigenen zu verzichten. Und als ich dich angerufen hatte, da habe ich dir das vorgelesen, hast du gesagt: Sag das. Und dann das Beispiel, weswegen ich dich überhaupt angerufen hatte. Also ich habe bis vor der Corona-Zeit für die Stadt Bietigheim-Bissingen für das Sozialamt gearbeitet, ehrenamtlich, und habe da schwerpunktmäßig Leuten bei der Arbeitssuche geholfen. Und da war ich mit einer muslimischen Afrikanerin öfter beim Arbeitsamt und habe der da geholfen. Da hat die mich gefragt, warum ich das für sie mache. Und da habe ich gesagt: Ja, ich helfe gerne Menschen. Da hat sie mich lange angeguckt und hat gesagt: Aber ich kriege bestimmt viel Geld dafür. Da habe ich gesagt: Nee, ich kriege gar nichts dafür. Ich mache das, weil ich Christ bin. Und da hat sie mich noch länger angeguckt und hat gesagt: So sind also Christen.
Vielen Dank. So sind also Christen. Wir sind wieder bei der DNA dieses Gebens der Christen. Teilen nicht einmal im Jahr oder einmal am Tag oder wenigstens einmal im Leben, sondern als Haltung. So sind Christen, hatte diese muslimische Frau gesagt. Es war ja im Gesetz Mose, im Alten Testament, wie ein roter Faden, dieses Abgeben und Teilen. Die Juden hatten zum Beispiel die Aufforderung, wenn sie eine Ernte einbrachten, immer etwas stehen zu lassen, sodass andere, die nichts zu essen haben, hinterherkommen konnten und das zu essen. Und es gibt eine ganz bewegende Geschichte in der Bibel, die Geschichte von Ruth, die genau das gemacht hat. Wir lesen, dass sie als Ausländerin nach Israel kam, mittellos, wahrscheinlich gar nichts zu essen und gar nichts hatte. Und dann wird beschrieben, wie sie auf den Feldern den Ernteleuten nachlief und das aufgesammelt hat, was sie stehen haben lassen. Die Ernte wäre größer gewesen, wenn sie alles mitgenommen hätten, aber es ist im Gesetz Mose ganz klar: Lass immer etwas stehen, weil es kommen Leute, die das benötigen. Für die Juden war das Abgeben etwas ganz Normales, etwas, was sie immer wieder erlebt haben. Den zehnten Teil abzugeben, war Teil ihres religiösen Lebens. Und es war nicht am Ende so abgeben, was vielleicht noch so ein bisschen übrig ist, sondern es ist am Anfang die Erstlingsfrucht, das Erste, was gesammelt wurde, das erste Tier, das geboren wurde, wurde zu Gott gebracht. Also dieses Abgeben, Teilen von dem, was man hat, ist im Alten Testament durch und durch. Es ist wie eine DNA des jüdischen Glaubens. Und genau wie Michael gerade gesagt hat, ist die DNA von uns als Christen auch. Wenn wir die alttestamentlichen Propheten lesen, wird auch ganz häufig das angeklagt. Es gibt eine interessante Stelle im Propheten Amos im Kapitel 5, da sagt er: Tu weg das Geplärr deiner Lieder, spricht der Prophet zu den Israeliten. Ich kann es nicht mehr hören, ich mag dein Harfenspiel nicht mehr ertragen. Und dann geht es weiter und sagt: Aber tu doch endlich das Richtige. Kümmere dich um die Witwen, kümmere dich um die Fremden, um die Menschen, die deine Hilfe brauchen. Ich mag das Geplärr deiner Lieder nicht mehr hören. Und wahrscheinlich war das die beste Band in Jerusalem. Es war wahrscheinlich gar kein Geplärr, wahrscheinlich war das richtig gute Musik. Aber Gott sagt: Ich mag es nicht mehr hören, denn die DNA ist nicht Frömmigkeit nach außen, sondern ist Teilen von dem, was wir haben. Wir sehen das auch in der ersten Gemeinde, Apostelgeschichte 2, erste Gemeinde, erste Christen leben zusammen. Und dann heißt es: Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen. Aha, das kennen wir noch gut, die waren in der Predigt und haben dazugehört. Lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl miteinander. Aha, alles können wir noch gut nachvollziehen. Jetzt wird es aber immer spannender. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Das ist das, was Marianne sagte. Gemeinde, große Familie. Was sie besaßen, jetzt wird es heikel, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder einen anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Ich möchte euch mal bitten, diesen Reflex, den wir zu haben, zu sagen, ach, das war damals, ist irgendwie anders, mal wie ein bisschen zurückzulegen und einfach zu sagen, das war die DNA der ersten Gemeinde. Geben, teilen, anderen von dem geben, was wir haben. Und wieder, es geht nicht nur um Finanzen. Claudia, du hast uns etwas zu erzählen, wie dieses Geben auch gar nicht finanziell, aber doch für uns in der Gemeinde erlebbar ist.
Ja, klar. Guten Morgen. Ich war vor einem Jahr etwa im Krankenhaus. Ich habe eine Krebserkrankung gehabt und die zweite Operation war am 29. November und das war genau die Zeit, wo keiner ins Krankenhaus kommen durfte, wo ich dann ganz allein war. Und da war das für mich einfach ein großer Segen, dass ich erstens gewusst habe, dass hier für mich gebetet wird, dass Menschen an mir dran sind, in meiner Angst und vor allem auch, dass ich ganz viel Zuspruch gekriegt habe und dass ich gewusst habe, trotz all dem, ich meine, mit WhatsApp und FaceTime ist das natürlich einfacher, aber trotz alledem sitze ich zwar hier allein in dem Krankenhaus, aber bin trotzdem nicht allein. Das war für mich einfach ein großer Segen und Gott hat auch das so gesegnet, dass ich dann immer wieder Leute in die Klinik gekriegt habe, also in mein Zimmer. Und das war ganz spannend, das, was ich geschenkt gekriegt habe, also an materiellen Dingen, das konnte ich immer ganz gut weitergeben. Das war toll, also an die anderen und was von meinem Glaube erzählen, genau. Jetzt fiel mir gerade einfach noch was ein, Heinz, wenn ich das sagen darf. Und zwar, es ist natürlich so, wenn man gibt, dass man im ersten Moment denkt, boah, und jetzt schon wieder und soll ich. Aber ich erlebe einfach für mich, dass es im Nachhinein für mich einfach ganz gut und bereichernd ist. Jetzt kürzlich hat eine Bekannte von mir eine Telefonnummer an jemand, also meine Telefonnummer an jemand weitergegeben von einer Mutter, der ihr Kind sexuell missbraucht worden ist. Und ich bin ja Familientherapeutin und dann hat die mich, glaube am Freitag jetzt privat angerufen und habe ich auch gedacht, geht's noch? Habe ich gedacht, in meiner Freizeit und privat und meine Telefonnummer weitergeben. Und dann habe ich eben mit der Frau ein paar Minuten geredet. Und im Nachhinein gesehen war es für mich ein großer Segen. Also, dass ich einfach ihr was geben konnte mit ganz wenigen Worten. Und denke jetzt nicht, mir fehlt die Zeit, die ich da nicht hatte für was auch immer, sondern habe einfach einen ganz großen Gewinn gekriegt und habe in meiner Familie, also mein Mann seiner Familie, auch das gegenteilige Beispiel. Da hat jemand in seinem Leben die ganze Zeit Geld gesammelt und die Person sitzt jetzt einsam mit viel Geld in ihrem Pflegeheim.
Vielen Dank. Geben als DNA von uns als Gemeinde. Simeon, du hast auch gegeben, jetzt nicht in dem Sinne jetzt unbedingt nur Geld, sondern Simeon hat sich eingesetzt für Arbeiten in der Ukraine, längst bevor der Krieg und der Konflikt in der Ukraine war. Vielleicht kommst du ein bisschen näher, dass du in die Kamera guckst. Vielleicht kannst du uns mal sagen, was hast du gegeben und wie war das für dich? Hast du es auch so erlebt, wie Claudia gerade sagt, dass es eigentlich auch zum Segen wieder für dich geworden ist?
Naja, also ich war damals eben in einer russlanddeutschen Gemeinde und wir haben da eben gehört, es gibt eine Gemeinde in der Ukraine, in Poltawa und ja, die haben kein Gemeindehaus und die Behörden damals unter Janukowitsch, die waren jetzt nicht sonderlich aufgeschlossen gegenüber Christen, das heißt, die hatten eigentlich keine Möglichkeit, etwas zu mieten. Und da war dann eben die Frage, ja, sollen die sich jetzt eben unterm freien Himmel treffen? Und da war eben die Anfrage, ja, kann jemand gehen und helfen, mit dem Gemeindehaus aufzubauen? Und ich hatte noch nie gemauert, aber ich habe einfach kurz überlegt, habe ich die Möglichkeit? Ja klar, habe die Möglichkeit, wir können hin. Und dann sind wir halt eine Woche rübergegangen, haben den Leuten wahrscheinlich gar nicht so viel mit Beton mischen und so weiter geholfen. Klar, ich hatte Muskelkater, ich hatte alles. Nach der Woche habe ich ein Weilchen gebraucht. Aber für die war es eben einfach eine riesige Ermutigung. Hey, da kommt ein Trupp von, glaube ich, 12, 12 Deutschen waren wir, Männer, Frauen, alles gemischt und die arbeiten wie die Wahnsinnigen, damit sie ein Dach haben.
Ja. Vielen Dank. Genau, teilen von dem, was wir können. Physiker können manchmal auch Zement mischen. Ian, du hast uns ein anderes Beispiel mitgebracht. Ganz tolles Beispiel, was teilen heißen kann. Ellen und Niklas öffnen manchmal ihr Haus für euch junge Leute. Ian, wie sieht es genau aus?
Ja, das war jetzt schon lange nicht mehr, muss man ehrlich sagen.
Aber heute Mittag wird es wieder sein, habe ich gelernt.
War wegen, weil die Ellen ja noch ein Kind gekriegt hat. Und heute haben wir das erste Mal wieder ein Treffen und da laden die uns einfach zu sich nach Hause ein. Also es gibt eigentlich gar keinen richtigen, also es gibt keinen richtigen Anlass so, dass wir irgendwie ein bestimmtes Thema oder so reden, sondern die laden einfach zum Essen ein, haben eine gute Zeit miteinander, reden zusammen, essen zusammen, lachen zusammen.
Genau, ja. Leben teilen. Ich habe Ellen gefragt, ob sie es sagen will. Er sagt, sie lass es lieber jemand anders sagen, der davon profitiert. Danke, Ian, dass du das uns erzählt hast.
Sehr gerne.
Ich finde es eine tolle Sache, Niklas und Ellen. Einfach Leben teilen. Teilen von dem, was wir haben, das hat gar nicht mit riesigen Ausgaben zu tun, sondern hat auch mit dem zu tun, Leben zu teilen. Und ich habe ja vorher schon gesagt, dass im Alten Testament es wie so ein roter Faden war, dieses Teilen gehört dazu. Es gibt ein interessantes Buch in der Bibel, das ist der Prophet Haggai. Und der kommt in einer Zeit zum Volk, in dem das Volk zurückkam von der Deportation, vom Exil. Und es ging darum, wieder aufzubauen. Also die Stadtmauer aufzubauen, den Tempel aufzubauen, die Häuser aufzubauen, aus dem Trümmerhaufen wieder eine Stadt zu machen. Und das ganze Buch Haggai, wenn ihr das mal lest für euch zu Hause, das ganze Buch Haggai hat eigentlich die Zielrichtung zu sagen, Leute, setzt euch doch endlich mal für die anderen und für Gott ein. Ich lese euch hier, es ist auch auf der Folie hier, Haggai Kapitel 1, Vers 3, im Auftrag des Herrn sollte Haggai verkünden, so spricht der Herr, der allmächtige Gott, dieses Volk behauptet, sagt Haggai, die Zeit sei noch nicht gekommen, den Tempel des Herrn aufzubauen. Aber warum ist es für euch selbst an der Zeit, in Häusern mit getäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt? Und dann, um etwas Zeit zu sparen, lese ich jetzt nicht den ganzen Rest auch vor. Lest es mal zu Hause nach. Haggai sagt, Leute, ihr habt genügend Zeit und Energie für euch getäfelte Häuser. Und das war wahrscheinlich wie heute ein, keine Ahnung, Marmor oder vergoldet oder so. Also so richtig schön gemacht, so Häuslebauer, wie das die Schwaben ja auch gut können. Und er sagt, aber schaut mal her, der Tempel ist eine Ruine. Der kümmert euch überhaupt nicht. Aus den Trümmern euer persönliches Leben aufzubauen, oh, da seid ihr toll. Aber wenn es darum geht, für Gott etwas zu tun, für die anderen, dann liegt es in Trümmern. Und gleichzeitig sagt hier der Haggai auch, und das sind wir wieder bei der Verheißung von vorher, er sagt an mehreren Stellen, überlegt euch doch mal, warum es euch auch so schlecht geht. Warum ist es denn so, dass es euch so schlecht geht? Zum Beispiel hier in Vers 7 sagt, darum sage ich, der Herr, der allmächtige Gott, begreift doch endlich, warum es so schlecht geht. Und er beschreibt, dass das ist wie wenn das Korn, das sie sammeln, so durch die Finger rinnt und wie weg ist am Schluss. Wie verloren. Und die Antwort von Haggai ist ganz klar, ihr habt nicht genug, weil ihr zu viel weggeben würdet, sondern es ist gerade andersrum. Weil ihr nicht gebt, zerrinnt es wie zwischen den Fingern. Claudia hat vorher von dieser Person gesprochen, die alles hortet und jetzt allein im Pflegeheim wohnt. Es zerrinnt zwischen den Fingern. Lass diese Person sterben. Was ist dann mit diesem ganzen Wohlstand, mit diesem ganzen Geld? Wird irgendein andere Leute verteilt? Der Haggai sagt, Leute, geben macht reich, bereichert. Bereichert euer Leben, wird zum Segen. Ihr habt ja noch diese weißen Zettel, vielleicht habt ihr einen Stift dabei, vielleicht nehmt auch da einfach den weißen Zettel als Erinnerung mit nach Hause und schreibt mal auf, wo vielleicht jetzt die Zeit gekommen sein könnte, wo dieser Anspruch auch für uns gilt, wo du vielleicht etwas abgeben könntest, wo etwas, was du hast, zum Segen für andere und dann auch wieder zum Segen für dich werden könnte. Noch zwei kurze Gedanken zum Schluss. Das eine, geben und teilen nicht als Show. Ihr kennt diese Bilder, jetzt gerade vor Weihnachten sind sie inflationär überall. Man spendet und dann macht man so einen Riesenscheck und dass auch jeder sieht, wie viel man gespendet hat. Man schreibt dann meistens die Zahlen ziemlich groß, dass man das auch wirklich sieht, wie viel man da gegeben hat. Überall, wenn du mal klickst im Internet, findest du tausende von solchen Bildern. Geben ist nicht zur Show. Ich lese euch vor, was Jesus dazu sagt. Wenn zum Beispiel du den Armen etwas gibst, dann lass es nicht vor dir hervorposaunen und ankündigen. Er hätte gesagt, lass es nicht im Internet posten, wenn es das damals gegeben hätte. Wie das die Heuchler in der Synagoge und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Habt ihr gesehen? 15.000 für Brot für die Welt. Wow. Diese Firma, diese Person, Mensch. Wenn ihr den Armen gibt oder wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Wenn du gibst oder was du gibst, soll im Verborgenen bleiben, denn der Vater, der ins Versorgene sieht, wird dich belohnen. Die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut, heißt nichts anderes als, mach keine großen Tamtam drumherum. Es geht nicht darum, geehrt zu werden mit diesem, was du tust. Es geht hier nicht um diese Schecks, die im Internet dann kursieren, sondern es geht darum, zu helfen, den Segen zu erleben des Gebens und auch den Segen zu erleben des Nehmens. Und der letzte Punkt, geben hinterlässt Spuren. Sind wir wieder beim Pflegeheim, von dem die Claudia gesprochen hat. Ich war diesen Montag auf der Beerdigung von meiner Tante in der Schweiz. Sie war eine ganz einfache, man muss schon fast sagen, ärmliche, arme Bauernfrau. Ihr Leben lang nie großen Wohlstand gehabt. Und ihr könnt euch ungefähr vorstellen, obwohl ihr nicht dabei wart, was an dieser Beerdigung gesagt wurde. Wurde da gesprochen von ihren Titeln und was sie so alles hat und gemacht hat? Natürlich nicht. Wisst ihr, wovon gesprochen wurde? Von dem, was diese arme Frau anderen gegeben hat. Ich habe ja selber über die Jahre immer wieder Beerdigungen geleitet und im Vorfeld mit den Angehörigen gesprochen. Und es ist immer super spannend, wenn es um den Lebenslauf geht. Es ist mir wichtig, dass der Lebenslauf nicht nur einfach so, wie das Standesamt ist, so geboren, gestorben und so viele Kinder, sondern was war der Mensch? Und wenn es dann wirklich darum geht, was war der Mensch? Was bleibt? Ihr wisst, was bleibt. Wir wissen es eigentlich. Was bleibt? Wovon spricht man am Grab? Wovon spricht man danach, wenn es noch was zu essen gibt, über diese Person, die gerade beerdigt wurde? Fast ausschließlich spricht man davon. Was hat diese Person gegeben, geteilt? Wo wurde diese Person zum Segen für andere? Meine Tante hat Pyjamas genäht aus altem Stoff, den sie irgendwo gefunden hat. Darüber hat man an dieser Beerdigung gesprochen. Spuren oder geben hinterlässt Spuren. Ich fasse zusammen, was ich sagen wollte heute Morgen. Wir sind ja in dieser Themenreihe, heute die zweitletzte, das Unterthema in dieser Reihe. An ihrer Liebe sollt ihr sie erkennen. Liebe, ganz konkrete, praktische Liebe in unserer Gemeinde, in den verschiedensten Ausprägungen. Und eine Ausprägung dieser Liebe, dieses Miteinanders, dieser Gemeinschaft, ist das Teilen, das Geben, das Miteinanderteilen. Und wir haben vier Aspekte angeschaut. Wir haben gesehen, es gibt eine Verheißung des Segens. Und ich bin sicher, viele von euch können, genau wie es Claudia gerade getan hat, von dem erzählen, wie Geben zum Segen wurde. Ob der Freitagabend an einem Telefon, ob der Sonntagnachmittag bei euch, Ellen, zu Hause im Haus, ob irgendetwas anderes bis hin zu den Finanzen, der Segen ist euch gewiss, denn es ist eine Verheißung Gottes. Es gibt auch diesen Anspruch. Es gibt den Anspruch der Bibel und des Wortes Gottes zu sagen, gebt, weil das ist der Gedanke Gottes, das ist DNA von uns Christen, uns zu teilen, was wir haben. Und dabei macht die Bibel auch klar, dass es nicht darum geht zu glänzen, als Show, dass andere sehen, es geht darum zu teilen, dass die Linke nicht weiß, was die Rechte tut und ihr wusstet es, aber vielleicht ist es eine Erinnerung, was wirklich bleibt von unserem Leben, wenn wir diese Erde mal verlassen. Was wirklich bleibt, die Spuren, die bleiben, ist das, was wir geben. Ich bete noch. Herr Jesus, du hast alles gegeben für uns. Du hast dein Leben gegeben für uns. Du bist ans Kreuz gegangen für uns und unsere Schuld und du warst dir nicht zu schade dafür. Wir möchten von dir und von deinem Wesen lernen, Teilende, Gebende zu werden. Wir möchten von dem, was du uns schenkst, egal von welcher Ressource es sein mag, ob Zeit, ob Kreativität, ob Gedanken, ob ein Telefongespräch, ob Finanzen, was immer es sein mag, dass wir bereit sind zu teilen. Und wir freuen uns jetzt schon auf den Segen, den du für uns bereit hast, wenn wir bereit sind zu teilen. Danke, dass du uns beschenkst, dass wir zu Beschenkten werden, wenn wir schenken, dass wir zu Gesegneten werden, wenn wir abgeben von dem, was wir haben. Hab du Dank, dass du in deiner gebenden, in deiner vergebenden Art und Weise uns zum Vorbild bist, was es heißt, alles zu geben für andere. Wir möchten dich loben, wir möchten dich ehren, wir möchten dich, unseren Herrn, in den Mittelpunkt stellen. Hab du Dank dafür. Amen.